Ein herzliches Willkommen, ihr Lieben. Hier sind wir wieder zum diesmal dritten Teil unseres Podcasts, unserer Podcast-Reihe mit Dr. Thomas Funk und meiner Wenigkeit in Synchron. Und ja, wir haben ein weiteres Thema, das wir wirklich unbedingt vertiefen wollen. Wir wollten es letztes Mal schon machen und das ist auch ein Thema, an dem wir uns immer wieder auch fachlich begegnen. Und es geht um Schmerzen, um den Umgang mit Schmerzen, um Thomas wertvolle Erfahrungen in der langjährigen Arbeit in der Schmerztherapie und ich als die Therapeutin, die da natürlich auch noch mal ähnlich anders wie der Thomas auf die ganze Symptomatik drauf guckt, wie man mit Schmerz umgeht, wie das Leben eben geht, wenn man gefangen ist im eigenen Körper. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen und wünschen uns natürlich sehr, dass da auch einiges an Inspiration wieder für alle dabei ist. Lieber Thomas, erstmal herzlich willkommen.
Freue mich auch wieder dabei zu sein, ja.
Es wird schon fast zu einer netten Gewohnheit, richtig?
Genau.
Ja, also Thomas, hol uns doch ein bisschen ab. Du hast ja schon in der letzten Folge erzählt, dass du nach deiner damaligen Wiedereingliederung dich beruflich verändert hast, dass du eben nicht mehr weiter als Chirurg gearbeitet hast, sondern dann dein Arbeitsgebiet wirklich verändert hast in Richtung Schmerztherapie, ganzheitliche Schmerztherapie, das man nennt es nochmal anders, du darfst das gleich erzählen, ausführlich gerne. Und nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Erfahrungen, die du da sammeln durftest.
Also die Kollegen, die das heute lernen, da heißt die Weiterbildungsbenennung spezielle Schmerztherapie. Das kann man dann auch in seinem Schild führen. Und vielleicht nimmt man am Anfang erstmal dem Schmerz so seine Horrorvorstellung, weil Schmerz ist ja was für uns lebenswichtig ist. Also es gäbe wahrscheinlich keine höheren Lebewesen und auch keinen Menschen, wenn wir nicht eine Schmerzempfindung hätten, weil es ein extremer Schutzmechanismus ist, einmal gegen äußere schädigende Einwirkungen und ja auch gegen innere Funktionsstörungen, die wir ja nicht spüren würden. Also wenn wir immer eine Funktions- oder Organstörung hätten, die wir erst spüren, wenn wir die Funktion nicht mehr geht, also wenn wir nicht mehr laufen können oder gar den Arzt nicht mehr aufsuchen könnten, dann wäre das ja nicht mehr schützend. Und so hat der Schmerz eine extrem wichtige Schutzfunktion. Es gibt sehr seltene genetische Erkrankungen, wo das eingeschränkt ist, wo die Menschen ganz schwer darunter zu leiden haben, weil sie Verletzungen oder Funktionsstörungen ja nicht spüren. Das ist also eigentlich lebensbedrohlich. Und das ist mal die geschichtliche Sicht. Und das Zweite ist vielleicht das. Es gibt ja einen Unterschied, wie man Schmerzen einordnet. Es gibt ja Schmerzen, die im Prinzip auch auf ein positives Ziel hinarbeiten. Also es gäbe auch keine Menschen, wenn es den Geburtsvorgang nicht gäbe, der ja sehr schmerzhaft ist, der ja aber ein sehr positives Ziel hat. Und damit
Ja.
ist es wahrscheinlich ein sehr starker Schmerz, den aber ich bin jetzt keine Frau, aber der für die Frau ja anders durchlebt wird, wie jetzt ein Karzinompatient, ne, wo der Schmerz keinen gewissen Sinn mehr hat, oder? Mein, du führst mich ja dazu, dass ich so aus meinem Leben immer wieder solche negativen Sachen habe. Ich habe leider so über 10, 15 Jahre eine Neigung zu Nierensteinen gehabt und ich habe die immer wieder gebären müssen, sozusagen. Und da ist ja auch so, also Harnleiterkoliken sind extrem schmerzhaft. Aber wenn man es einordnen kann und weiß, das ist die Austreibung eines Steins und dann findet man ihn vielleicht auch noch, wenn man dann am Schluss durch ein Sieb pinkelt, dann hat es ein positives Ziel. Und so kann man Schmerzen natürlich jetzt auch sehr unterschiedlich einordnen, wie man mit denen umgeht. Also es gibt welche, die haben auch einen Sinn, ne?
Und ich finde auch, also man wird ja auch unglaublich, also es ist ja eine Grenzerfahrung, auch durch Schmerzen zu gehen, ob das jetzt eine Geburt ist, Nierensteine oder vielleicht auch einfach nur, ich hatte vor kurzem an einer blöden Stelle an der Innenseite des Oberschenkels einen Pickel, der sich so blöde entzündet hat, dass ich nicht mehr richtig laufen konnte, aufgrund von einem Mini-Pickel. Also
Ja.
das so, und dann wurde mir bewusst, wie sehr mich so eine kleine Hautstelle komplett lahmlegen kann. Also es tat so weh, dass ich irgendwann gedacht habe, das kann doch nicht wahr sein. Und dann hat mir wirklich das dann die Ärztin aufgemacht und dann war das auch rucki zucki wieder vorbei. Aber Ich wäre da nicht alleine rausgekommen, so für diesen Moment. Ich habe das nicht hinbekommen, dass der abgeklungen ist. Und da ist mir so wieder mal bewusst geworden, wie so Kleinigkeiten, manchmal ist es ja auch nur ein Fingerschnitt, ne, dich so dermaßen einschränkt und du aber durch diese Grenzerfahrung wieder merkst, okay, wie wichtig ist das, gesund zu sein? Wie wichtig ist das oder wie selbstverständlich nehmen wir das, dass der Körper einfach in seinem natürlichen Gleichgewicht funktioniert? Und gleichzeitig, wenn wir dann durch diese Schmerzmomente gehen, merken wir auch, wie viel Kraft wir haben.
Genau. Na, da ist ja so, das ist ja dann wiederum eine Stelle, die dann ständig auch gereizt wird, die man ja nicht übergeht, ne? Wenn die Beine aneinander reiben beim Laufen
Ganz
oder man
genau.
hat eine Ischialgie, dann merkt man erstmal,
Oh.
wenn der Gang zur Toilette zur Qual wird und man weiß nicht, wie man wieder zurückkommen soll, dann ist es schon alarmierend. Aber es ist eben auch dazu da, um uns darauf aufmerksam zu machen, da ist jetzt eine Funktionsstörung. Und letztlich ist es ja so, wenn man es öfter hat, und weiß, worum es geht, dann verliert es oft schon etwas von seinem bedrohlichen Charakter. Und heute kann man ja mit der Diagnostik sehr gut nachweisen, ob es wirklich eine Ursache ist, die behebbar ist, oder eben, wenn wir jetzt dann zum chronifizierten Schmerz kommen, wo uns alle Diagnostik nicht weiterbringt, weil wir gar nichts finden, oder weil wir schon etwas finden, was aber auch mit heutigen Möglichkeiten der Medizin nicht wegzuoperieren ist, wo man zum Beispiel mit einer Verschleißerkrankung auch leben muss. Und das hat ja sehr viel mit unserer Lebenserwartung zu tun. Man hat manchmal den Eindruck, unsere Wirbelsäule zum Beispiel ist vielleicht auf unsere hohe Lebenserwartung über 80 Jahre mit senkrecht aufrechtem Gang gar nicht so eingerichtet. Vor 100 Jahren haben unsere Wirbelsäule die Menschen nur kürzer tragen müssen. Jetzt leben wir länger. Das heißt, wir leben in diesen Verschleiß hinein mit den Errungenschaften der Medizin, sei es über Schmerztherapie oder Operationen, viel länger und haben zwangsweise danach länger mit solchen, Verschleißerscheinungen unseres hohen Alters zu tun. Siehe auch Demenz, ne?
Und haben mehr Gifteinflüsse natürlich, also aus der Natur, und haben mehr, also sitzen noch viel mehr wie noch
Genau,
vor vielen
genau.
Jahren, ne? Also da kommen ja noch Faktoren hinzu, die das auch noch mal verstärken.
Die Lebensweise, genau.
Ja, also das ist schon enorm. Aber also ich finde das super, dass du jetzt diese zwei Punkte mal angesprochen hast, nämlich also Menschen oder Patienten, die dann eben mit dem Verschleiß in Anführungszeichen leben müssen. Also die wissen, okay, ich habe diese Diagnose, da kann man jetzt medizinisch nicht viel machen, damit muss man ein Stück weit leben. Über diese Patienten möchte ich gerne mit dir sprechen und ich möchte aber auch mit dir über die Patienten sprechen, wo keiner was findet. Ja, also die
Genau.
müssen auch damit leben, aber die haben eben noch viel, viel weniger positive oder viel weniger, wie sagt man, innere Sicherheit. Was ist das jetzt hier eigentlich mit mir? Und sind da in diesem.
Perspektiven, Sinngebung, ne?
Ja, ganz genau. Da geht es um
Ja.
Perspektive und Sinngebung. Danke dir.
Ja.
Also lass uns erstmal über die mit dem Verschleiß leben, weil da bist ja du auch persönlich auch ein Stück weit betroffen, weil du hast durch deine Arbeit ja auch unglaublich viel statisch halten müssen, auch gerade in der
Genau.
Halswirbelsäule. Und das merkst du ja jetzt heute auch im höheren Alter, dass deine
Genau.
Halswirbelsäule eben Verschleiß hat.
Genau.
Richtig?
Genau.
Genau.
Also Halswirbelsäule, Lendenwirbelsäule,
Ja.
ich hatte einen Bandscheibenvorfall mit Fußheberschwäche schon
Ja.
gehabt vor einigen Jahren.
Ja.
Und wenn man so sie ungefähr weiß, wie die Operation geht, ist man noch schärfer drauf, ne, sich operieren zu lassen. Dann hält man es einfach aus. Und es ist auch noch 6 Wochen wieder vergangen. Also es ist auch Glückssache, ne? Und wenn man ein bisschen Geduld hat. Das heißt aber nicht, dass eine manifeste Lähmung, was ja dann ein spezifischer Rückenschmerz ist, nicht mehr der verschleißbedingte Hexenschuss, der auch wieder vergeht, sondern dann hat man ja neurologische Ausfälle, die den Nerven gefährden, wo einen Druckschaden leidet, der dann nicht mehr behebbar ist. Oder es gibt ja beim Bandscheibenvorfall dieses sogenannte Cauda-Syndrom, was dann ja ein Notfall ist, ne? Das heißt, die Cauda equina, also der untere Ausläufer der Lendenwirbelsäule im Rückenmark, wird abgeklemmt und dann
Dann
federt die
muss.
Schließmuskulatur aus. Ne?
Genau.
Und das ist dann dringend, das darf man auch nicht verharmlosen. Und das ist ja heute mit dem Kernspintomogramm und der neurologischen Untersuchung gut feststellbar. Ne?
Ja.
Also dann ist es ja wieder behebbar letztendlich. Und beim Verschleiß der Wirbelsäule ist halt auch so, der Bandscheibenvorfall wird operiert, aber die Verschleißerscheinung an den benachbarten Bandscheiben, bleiben uns ja trotzdem erhalten.
Mhm.
Ja, und dann hat man ab und zu den Rückenschmerz, auch wenn man operiert ist.
Ja, und jetzt sage ich ja ganz oft so, glaube, also eine Diagnose ist wichtig, aber glaube niemals einer Prognose. Was, also das ist ja so ein bisschen reißerischer Satz von mir, aber was sagst du dazu jetzt in dem Zusammenhang mit dem Verschleiß?
Also ist das sehr wichtig, dass man vorsichtig ist, wenn man mit dem Patienten spricht.
Mhm.
Man sagt so läppisch dahin, also schauen Sie mal Ihr Röntgenbild an, Ihre Wirbelsäule möchte ich nicht haben. Ne? Das
Super.
ist zum Beispiel eine
Mhm.
Aussage, die ist
Bah.
ganz kritisch. Ne? Da kann man einen chronifizierenden Schmerz auch provozieren. Der Patient glaubt ja dem Doktor, der ist ja der Kompetente. Und der sagt ja, der denkt sich jetzt mit, damit muss ich jetzt leben, das ist ganz schrecklich. Ne? Also
Ja.
man muss in seiner Formulierung schon sehr vorsichtig sein. Und dem Patienten beibringen, dass die Operation punktuell den Hauptschmerz behebt, aber dass man natürlich auch am Röntgenbild weitere Verschleißerscheinungen sieht, wo es ab und zu mal wehtun kann, ne,
Ja.
wie das so ist. Und letztlich kommen wir ja dann beim chronischen Schmerz auch dazu, wie jeder Mensch von seiner Veranlagung her sowas verdaut oder damit umgeht, wie stark er sich da fixiert, ob er sich ablenken kann. Das sind dann die Probleme beim chronischen Schmerz, der nicht behebbar ist und wo man mit der rein symptomatischen Bekämpfung, also nur Schmerzmittel, dem Körper natürlich auch wieder schaden kann.
Ja. Sehr spannend. Ich finde auch, also was ja gerade in den letzten 15, 20 Jahren massiv hochgegangen ist, ist ja dieser ganze Präventivgedanke. Ich finde, das war sehr, sehr spannend zu betrachten, wie sehr auch präventive Therapien da unterstützt wurden plötzlich und auch wie jetzt auch noch viel mehr rehabilitative Therapien also Einkehr gehalten haben, wie dieses Terrena, diese Systeme, die in Fitnessstudios oder auch in Physiotherapiepraxen passieren, wo dann Patienten an Geräten, individuell eingestellten Geräten sich wieder fit machen können und Reha-Sport bekommen. Und das ist ja inzwischen, ist das ja schon gang und gäbe. Das war aber vor 20 Jahren, also ich weiß noch, wie ich aus der Ausbildung kam, war das noch nicht so der Fall. Da fing das gerade so ganz langsam an, dass man viel mehr Prävention gemacht hat und aber auch den Patienten noch mal viel anders nachbetreut hat. Was ist so deine Erfahrung in all den Jahren als Arzt? Also wie hast du den Patienten früher alleingelassener wahrgenommen wie heute? Oder was hat sich da verändert? Oder auch in der Einstellung von Patienten übernehmen die Verantwortung viel mehr für sich und ihre Gesundheit, was vielleicht früher auch weniger der Fall war. Also da bin ich auch sehr gespannt auf deine Perspektive.
Also die Erwartungshaltung ist ja heute anders. Ein 80-Jähriger hat ja heute eine ganz andere Erwartungshaltung wie ein 80-Jähriger vor 50, 60 Jahren. Eben weil er auch biologisch in den meisten Fällen jünger ist wie noch vor 50, 60 Jahren. Die Menschen auf dem Land, die 18 Stunden auf dem Bauernhof gearbeitet haben. Und die haben wieder auch eine andere Art von Schmerzbewältigung gehabt. Und mein, uns führt ja auch, die diagnostischen Möglichkeiten führen uns ja dazu, immer mehr auch auf Schmerzen einzugehen und auch vielleicht immer mehr Ursachen zu finden, was man früher gar nicht finden konnte. Also wenn man jetzt meine Oma aus der Landwirtschaft vor 50, 40 Jahren auf ein Kernspintomogramm gelegt hätte, dann hätte man 10 Diagnosen gefunden, wo man sie sofort hätte operieren können. Aber
Vermutlich.
man hat es nicht gemacht und es war einfach nicht so weit.
Ja.
Und so ergibt sich ja heute auch dieser große Rehabilitationsbedarf, weil eben Menschen an schweren Verschleißerkrankungen immer mehr operabel werden, immer besser auch narkosefähig sind, sodass man einem 80-Jährigen, der aufgrund seiner Hüftgelenksarthrose liegen bleiben würde und damit wieder Schäden erleidet, ne? Nicht mehr bewegt, die Muskulatur geht zurück, er kriegt es an der Lunge, wenn er liegt, er kriegt Druckstellen. Kann man eine Prothese einbauen und dann kann man ihm wieder aufhelfen. Und
Ja.
das sind ja Möglichkeiten, die sich ja parallel entwickeln mit den Errungenschaften in der Medizin. Und so ist ja auch das Reha-Wesen sehr stark aufgeblüht. In der Zeit, wo ich angefangen habe, da hatten wir die Reha an der Akutklinik. Also die Patienten waren
Ah.
4 Wochen in der Klinik und wir hatten ein eigenes Bewegungsbad und eine eigene Physiotherapie. Und dann sind die Patienten nach Hause gegangen. Und es gab dann schon nach Reha-Klinik, aber da hat man junge Patienten hingeschickt, die im Berufsleben stehen, die schwere
Ja.
Unfälle hatten. Und die älteren Patienten hat man alle bis
In der
zuletzt, bis
Klinik.
sie wieder haushaltsfähig waren, in der Klinik behandelt.
Ich
Und
erinnere
so
mich,
ging das die
danke, dass du
Zeit.
das, ja, danke, dass du das erzählst, denn ich erinnere mich auch, als ich so in diesem Berufsfindungsprozess war, habe ich auch im Krankenhaus Praktikum gemacht bei uns hier im Ort. Und da war das auch noch so. Da hatten wir auch noch ein Bewegungsbad und da war eine eigene Physiotherapieabteilung. Also da war das noch ganz anders und ich fand das toll. Also ich fand das toll, den frisch operierten Patienten aus dem Bett zu holen und dann mit dem Treppe zu gehen und ihm das beizubringen. Und dann, sobald dann irgendwie halt die so weit waren, dass sie ins Wasser durften, sie im Wasser mit, also das war ein tolles Hand-in-Hand-Arbeiten. Das findet ja heute gar nicht mehr statt.
Ja, man hat
Also,
ja dann auch das ganze Erfolgserlebnis gehabt, ne?
ja.
Wenn man den Patienten nach 5 Tagen in die Reha-Klinik schickt, sieht man ja sein Gedeihen nicht mehr sozusagen, ne? Ob das Ganze auch die Operation auch,
Ja.
ob die Mühe sich gelohnt hat und wie er das verdaut. Und man hat ja vielleicht auch Einflussfaktoren, die jetzt dann ein Fremder jetzt nicht mehr so hat. Aber das Reha-Wesen ist halt da auch sehr gut ausgebaut worden und auch die Versicherungsträger. Du hast vorhin T-Rena genannt, ne? Es gibt
Ja.
I-Rena. Also
Ja.
es gibt diese als präventiv, es gibt sie aber auch dann wieder in der Nachbehandlung,
Genau.
ambulant, stationär. Und wo die Rentenversicherungsträger ja eben bemüht sind, wo ein Mensch früher aufgrund so einer Verschleißerkrankung letztlich erwerbsunfähig wurde, heute aufgrund einer Operation wieder in sein Erwerbsleben zurückkehren kann. Und das unterstützen die mit solchen rehabilitativen Maßnahmen.
Ja, aber was natürlich auch passiert, das erlebe ich oft, gerade bei Hüftoperationen oder Knie-Schulteroperationen kannst du eigentlich alles nehmen, dass die Patienten dann halt relativ schnell, sagen wir mal zwischen 5 und 7 Tagen nach der Operation wirklich entlassen werden. Und dann haben die aber manchmal noch so 2, 3, 4 Tage Leerlauf, bis die in die Reha-Klinik kommen können. Und das passiert. Und das ist natürlich heftig, wenn ein frisch operierter Mensch, der ja im Krankenhaus, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, relativ gut klarkommt, weil er in seinem Bett liegt, weil er versorgt ist, weil die Wege kurz sind, weil er Gehhilfen hat und so weiter. Und dann ist er plötzlich in seinem eigenen Umfeld wieder, muss da vielleicht auch alleine klarkommen, wenn er alleine lebt. Das ist heftig, was da auch in der Psyche passiert. Und das ist in meinen Augen auch so viel mehr geworden, auch in meiner Arbeit, gerade mit frisch Operierten, wo ich merke, die brauchen mental noch viel mehr Stärkung, wie es damals war, wenn du halt einfach Teil dieses Reha-Systems warst, ne? Krank, also operiert, Reha im Krankenhaus. Du warst einfach in einem sicheren Umfeld und hast vertrauen können, dass für dich gesorgt ist. Das ist heute schwieriger, viel schwieriger.
Ja, nach einer schwierigen Operation konnte man ja danach wieder direkt eingreifen, weil man den Patienten ja noch in Händen hatte, wenn
Ja.
irgendein Problem auftritt. So braucht es eben dann wieder die Kommunikation zwischen Reha-Klinik und Akut. Und es ist schon so, die Angebot und Nachfrage ist ja da auch das Problem, ne? Wir haben immer mehr Möglichkeiten zu operieren. Die Schulter wird jetzt auch immer stärker operativ zugänglich, die Rotatorenmanschette, die Verschleißerscheinungen, auch die Prothetik. Und da sagt man halt, ja, der Patient kann noch laufen, vielleicht geht es doch ambulant, aber oder hat es gerade keinen Platz. Und dann kann es eben sein, dass das Operationsergebnis wieder nur verzögert
Ja.
bemüht wird. Und dass er halt auch viel Schmerzen zu Hause trotzdem noch erleiden muss.
Auch das ist ja so ein ganz wichtiger Punkt. Auch da würde ich dich gern hören. Also das ist ja eine Frage, die stellen mir ja Patienten fast täglich. Also die so, wo eine Operation ins Haus steht, sagen wir mal. Also die kommen schon eine ganze Weile zu mir. Wir können immer noch ganz gut einregulieren in der Schmerzthematik. Also ich sage mal so, nach einer Behandlung geht es denen noch so 4 Tage, sind sie relativ noch aus dem Schmerz draußen, bis sich das langsam wieder aufbaut. Und so, wenn sie dann einmal die Woche kommen, kann man das schon über eine relativ lange Zeit noch irgendwie herauszögern, mit einem guten Übungsprogramm natürlich einhergehend. Aber wenn dann natürlich die Amplitude immer kürzer wird und man merkt, okay, man kann jetzt auch also in der Faszienarbeit und in der Mobilisation und in der manuellen Therapie, komme ich jetzt auch nicht mehr wirklich weiter, ich kann ihm da nur noch bedingt heraushelfen. Dann ist ja so auch der Moment gekommen, wo man dann auch ehrlich sagt, so und jetzt wäre es, denke ich, ein richtig guter Zeitpunkt auch zu reagieren. Denn Die Kompensationsmechanismen, die sich dann aufbauen im Körper, die sind alle dann so schwierig, dass danach her, wenn man zu lange gewartet hat, und das ist ja auch, kommt ja auch vor, dass dann die Schmerzen viel schlimmer sind. Also dass das viel, viel länger dauert in der Reha, weil halt einfach die ganzen zusätzlichen Verspannungen, die sich im ganzen System aufgebaut haben, eben auch noch zu behandeln sind. Und da auch nochmal die Frage an dich, also operiert man heute zu früh? Operiert man heute viel schneller? Oder wie ist das, wie hat sich das entwickelt? Weil das ist eine Frage, die wirklich Patienten stellen. Und da haben die auch kein Vertrauen mehr. Die sagen ganz oft, ja, die wollen ja nur operieren, die wollen ja nur Geld verdienen. Also ich lasse mich jetzt nicht operieren, das ist mir zu schnell. Was ist deine Einstellung dazu?
Ja, das Reden über wirtschaftliche Probleme und auch über die wirtschaftlichen Probleme der Krankenhäuser, also das beherrscht ja so die Öffentlichkeit total. Das war ja früher gar kein Thema, ne? Das heißt, das geht natürlich auf den Patienten über. Und es ist halt auch wieder aus geschichtlicher Entwicklung her, die Begründung, eine Operation zu machen, hat sich ja massiv verändert. Wenn man jetzt an Zeiten vor 100, vor 80, vor 70 Jahren denkt, eine Operation war ein Eingriff, der wurde nur gemacht, wenn es ums Leben geht. Wo die Entscheidung des Patienten, lasse ich das jetzt machen oder nicht, oder wo gehe ich dahin, oder hole ich eine zweite Meinung ein, oder so, gar nicht so entscheidend war. Und wir haben uns jetzt durch die Lebenserwartung und durch das Erleben von Verschleißerkrankungen gemeinsam mit der Entwicklung in der Medizin, wie kann man Verschleißerscheinungen beheben, haben wir uns ja so weiterentwickelt, dass in einer Reha-Klinik ja eigentlich schon überwiegend Patienten sind, die sich selbst zu einer Operation entschlossen haben und die ja jetzt Gott sei Dank nicht am Leben bedroht sind, die aber sich über Jahre jetzt immer wieder gequält haben, wie lange halte ich es denn noch aus und lasse ich mich überhaupt, und jetzt bin ich schon 80, ob das wohl gut geht und sowas. Das hat ja den Patienten früher gar nicht beschäftigen müssen. Und
Nee.
damit geht er natürlich auch mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in die Operation, in die Reha. Und früher das Wissen, gut, ich habe jetzt sowas ganz Schreckliches überlebt, weil ich operiert worden bin. Das macht ja eine ganz andere Ausgangssituation im Genesungsprozess, wie, gut, ich bin jetzt dahin gegangen und ich habe mich operieren lassen, weil meine Hüfte halt nicht mehr funktioniert. Und dann ist ja die Erwartung, ich habe mich operieren lassen, weil ich eine hohe Erwartung an meine Lebensqualität habe. Ne, es geht nicht so, oh Gott, jetzt vielleicht hätte ich sterben müssen, sondern ich möchte jetzt wieder schmerzfrei leben. Ich möchte noch mal eine Weltreise machen. Ich möchte eine Kreuzfahrt machen. Und dann ist die Erwartungshaltung auch an das Operationsergebnis ja
Eine
auch
viel
eine
höhere.
ganz andere. Und dann kommt dazu, dass jeder von uns, der die Reha macht oder der operiert oder der jetzt die Physiotherapie macht, der will ja dem Patienten das, was er bei dieser Erkrankung für das Optimum hält, das will er ja an dem Patienten loswerden, das will er ja anbringen. Und dann muss er aber wieder rechnen, was darf ich, was kann ich, was wird gezahlt. Und so greift da eins ins andere und das macht das System natürlich sehr komplex. Habe ich die Zeit und kriege ich jetzt nahtlos einen Reha-Platz? Und da sind ja auch die Sozialdienste an den Kliniken sehr beschäftigt, dass man möglichst schon vorher den Reha-Platz organisiert, bevor der Patient schon operiert ist oder gleich dann und so, ne? Dass das nahtlos geht.
Ja, das passiert manchmal noch, wie du sagst, vor der Operation. Das ist gang und gäbe.
Ja,
So
und
kenne
es
ich
ist
das
ja
auch.
eigentlich heute bei den kurzen Liegezeiten immer gut gegangen. Es ist ja fast nicht möglich, dass ein 75-jähriger Patient nach einer großen Hüftprothesenwechseloperation, nach einer Lockerung, nach 5 Tagen nach Hause geht. Das heißt, Reha ist eigentlich unentbehrlich, ne?
Richtig. Und
Ja.
gerade die Frühreha. Also das
Ja.
empfinde ich als
Ja.
also. Das habe ich gerade mit Schultergelenken ganz oft erlebt, ne?
Ja.
Dass die, wenn die zu spät behandelt werden, da musst du so arbeiten, dass du da wieder Ergebnisse herstellst, die du leicht erstellt hättest, wenn du den Patienten früh genug angefangen hättest zu
Ja.
betreuen. Und das merke ich schon auch, dass das immer schwieriger wird. Also natürlich, es ist natürlich auch so, also ich habe ja noch nie eine gesetzliche Kassenzulassung gehabt mit meiner Praxis. Ich habe das ja nie gemacht, weil ich nie in diesem 20-Minuten-Rhythmus arbeiten wollte. Aber ich bekomme jeden Tag Anrufe, ob ich Kassenpatienten nehme. Also es passiert wirklich jeden Tag. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Praxen wahnsinnig überlastet sind. Also hier warten die Leute teilweise ja 3, 4 Monate auf einen Termin. Weil es einfach keine Physiotherapietermine gibt. Und da merke ich natürlich schon, dass dann Leute auch sagen, so ist mir jetzt egal, ich nehme das jetzt in die Hand, ich zahle das selber. Ja, oder mag ich auch gerade erzählen, mein Papa, wo wir einfach gesagt haben, Mensch, Papa, das wäre wichtig, dass du mal dein Herz anschauen lässt. Der ist jetzt 78, dass da einfach mal eine Untersuchung passiert. Er ist Kassenpatient und hat dann einen Termin, also jetzt im März, für Oktober bekommen. Und da sagst du einfach, das kann ja nicht wahr sein. Also bis dahin ist er vielleicht schon gar nicht mehr am Leben. Und dann habe ich zu meinem Papa gesagt, so Papa, pass auf, das also kostet, weiß ich nicht, 250, 300 € diese Untersuchung. Die solltest du jetzt
Machen.
in die Hand. Bitte?
Machen wir einfach. Das
Ja,
ist wie bei
sag ich, mach
diesen
das jetzt. Ja,
Igel-Leistungen, ne, wo man dann sagt, ja,
sag
ich
ich,
zahle das halt jetzt.
geh jetzt, Papa, zahl das. Dann hat er gesagt, ja, du hast recht, ich werde das jetzt machen. Und das ist so, wo ich einfach sage, es ist heftig. Ich meine, wir haben eine Krankenversicherung und gleichzeitig haben wir natürlich auch ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und das ist eben abzuwägen. Und ich feiere jeden Patienten. Ich bin ja selber, also ich bin selbst privat versichert durch meine Selbstständigkeit. Dadurch weiß ich natürlich auch, was jede Arztbehandlung kostet, weil ich kriege die Rechnung ja. Ne, das weiß ja mancher Kassenpatient einfach nicht, aber ich sehe das und bin dadurch natürlich auch vermutlich viel bereiter, auch Untersuchungen selbst zu tragen, weil ich einfach das eh andauernd habe, dass ich was, also dass die Selbstbeteiligung hohe ist und so weiter, wie das halt in der privaten Krankenversicherung so ist. Und ich bin grundsätzlich total bereit für solche Leistungen, die zusätzlich getan werden, auch zusätzlich was hinzulegen, weil eben meine Einstellung ist, hey, die Verantwortung für meinen Körper, die habe immer noch ich. Also die kann ich nicht an einen Arzt abgeben. Und das merke ich schon auch, da bin ich sehr dankbar, in der Privatpraxis zu arbeiten, weil diese Einstellung haben meine Patienten natürlich auch. Ne? Wenn ich zu denen sage, mach mal die Übung so und so dreimal am Tag, dann machen die das auch. Wenn ich Kassenpatienten habe, das passiert dann schon oft, dass die halt schon auch so sagen, ja, ich nehme es halt mit, weil ich es krieg. Ich übernehme keine Verantwortung. Und das ist so, also dieses Zwei-Klassen-System, ich finde es das furchtbar, dass wir das immer noch haben. Aber ich glaube, wir bräuchten eine völlig andere Eigenverantwortlichkeit, was den Körper und was auch Schmerzempfinden angeht. Und dann eben auch die Bereitschaft, ja, vielleicht manchmal zu gucken, okay, wie kann das jetzt gehen, dass ich mir das leisten kann? Dann verzichtet man vielleicht auf etwas anderes. Ja.
Ja, das ist ja das große Problem, wie man das heute löst, ne? Der
Ja.
große Andrang auf das Gesundheitswesen, einfach auch durch das Älterwerden, durch unsere sitzende Lebensweise. Wie kriegen wir das unter? Wie wird das bezahlbar? Und bei mir ist ja auch so, ich bin jetzt selber Arzt und kann auch was beurteilen, wo ich mal sagen kann, okay, das kannst du jetzt auch mal aussitzen. Aber ich hatte jetzt eben auch neurologische Störungen wegen dieser HWS-Spinalkanalstenose. Und ich habe einen Physiotherapeuten. Warum habe ich den? Weil es ein Schüler von mir ist aus unserer Schule,
Ach, cool.
der jetzt seit 10 Jahren schon eine eigene Praxis hat. Und dann
Ja.
hat mir jemand den Tipp gegeben, du, der ist da. Und dann habe ich den angerufen. Eigentlich nehme ich niemanden mehr, aber ich sagte, ja, vielleicht erinnerst du dich, ich bin mal dein Lehrer gewesen. Ach so? Na ja, da kannst du schon kommen. Und naja,
Ach,
nee.
nett.
Und es ist halt ungerecht, ne?
Ja, das
Es
ist
ist halt,
total
ja.
ungerecht. Ja, stimmt.
Aber da ist sehr schwer rauszukommen. Und mit der Eigenverantwortung ist es halt schon so, wie viel bin ich bereit, ne? Und wenn man die Rechnungen sieht, ist es schon eindrucksvoll, ne?
Ja,
Weil
das
man
ist
dann ja
eindrucksvoll.
sieht, was die gesetzlichen Krankenkassen ja auch zahlen müssen. Die zahlen dann halt nur ein Drittel, aber trotzdem. Und man hat schon wenn man sagen kann, ich möchte jetzt gern allein ein Zimmer haben, geht's auch oft nicht, aber manchmal geht's doch. Und dann kommt man auf die Gerechtigkeit. Und wenn man auf die Eigenverantwortlichkeit kommt, dann kommen wir dann auch sehr in den Bereich für chronische Schmerzerkrankungen, wo das ganz stark gefragt ist, ne? Die Eigeninitiative, Selbstbewältigung, Selbstwirksamkeit.
Lass uns da noch mal tiefer einsteigen, Thomas. Das finde ich sehr spannend, was da deine Erfahrungen sind. Warum sagst du da, also warum ist das so, dass da die Eigenverantwortlichkeit noch mal viel mehr gefordert ist bei den chronischen Schmerzpatienten?
Also wenn es jetzt um die echte, richtige Schmerzerkrankung geht, also der Patient ist sozusagen ausdiagnostiziert, er hat alles durch. Und man muss ja dann immer unterscheiden, es gibt ja chronische Schmerzen, die tatsächlich schwerwiegende Ursachen haben, zum Beispiel der ganze rheumatische Formenkreis, wo Patienten heute mit Immuntherapeutika und auch Schmerzmitteln abschnittsweise gut behandelbar sind und auch nicht mehr diese schweren Gelenkdeformierungen erleiden müssen wie früher. Das ist das eine. Da ist ja eine tatsächlich nachweisbare Erkrankung da, die mit dem Arzt zusammen bewältigt werden muss, mit den Möglichkeiten, die die Medizin bietet. Und dann gibt es die andere Gruppe, wo man eben tatsächlich nichts findet oder wo man sagt, die Wirbelsäule hat einen altersentsprechenden Verschleißbefund. Es gibt nichts zu operieren. Aber der Patient hat unerträgliche Schmerzen.
Ja.
Und das sind diese verschiedenen Formen. Und bei letzterem ist es natürlich so, wenn ich jetzt nichts akut Entzündliches habe, wenn ich keine chronische entzündliche Erkrankung habe, dann ist der Patient eben verurteilt, sozusagen mit dieser Schmerzproblematik zu leben. Und da muss man dann auch weg, dass man nur symptomatisch behandelt, dass er also zum chronischen Schmerzmitteleinnehmer wird, was dann auch bei den höherwertigen Schmerzmitteln, bei den Opioiden, dann zur Abhängigkeit führt und er in ein zusätzliches Problem hineinläuft. Und da braucht es dann eben die spezielle Schmerztherapie.
Also ich muss jetzt mal kurz einen Zeitschwank erzählen, weil das fällt mir jetzt gerade ein. Ich war vor ein paar Tagen in Berlin und da sind wir durch die Stadt gelaufen und habe ich an einem Schaufenster gelesen, also CBD, und dann war die riesengroße Auflistung bei Schlafstörungen, bei chronischen Schmerzen, bei Gelenkschwierigkeiten. Also es war eine unglaubliche Palette also an den Problemen gestanden, die eigentlich, wenn Menschen sie haben, dringend suchen, dass das irgendwo steht, was sie machen können. Und das empfand ich als unglaublich reißerisch, dieses Schaufenster, und auch als bedenklich. Und gleichzeitig ist ja das auch etwas, was in der Schmerztherapie wirklich inzwischen ja auch legalisiert ist und auch viel Einzug gehalten hat und sich auch viele Menschen, glaube ich, selbst ja, verabreichen.
Ja, das Angebot ist natürlich auch wieder so, wenn in der Bevölkerung eine gewisse Erkrankung häufiger wird, dann ist es natürlich auch ein Anreiz, wieder sich darauf zu spezialisieren. Es ist ja irgendwie menschlich, aber gerade übers Internet muss man heute auch aufpassen, dass dort nicht immer nur kompetente Menschen auftreten, ne? Also nicht jeder Podcast, der sich jetzt mit Physiotherapie beschäftigt, wenn man es dann mal als einer, der ein bisschen Orthopädie gelernt hat, anschaut, ist nicht immer auch der Richtige, ne? Also man sollte da auch kritisch sein. Und mein, das Feld in der Behandlung der chronischen Schmerzen ist halt groß. Von jetzt direkt speziellen Verfahren, ambulante, multimodale Schmerztherapie mit psychologischer Betreuung ist natürlich ein Unterschied, wie man versucht halt jetzt reine Kräutermedizin oder man versucht es selber oder man kauft halt immer wieder kiloweise Ibuprofen ein und das muss man
Ja.
dann durchbrechen irgendwie, ne?
Ja.
Und da ist dann gerade in der speziellen Schmerztherapie ist halt schon die Eigenverantwortlichkeit und die Motivation des Patienten sehr gefragt, weil er in sich gehen muss.
Ja.
Ne,
Und
gibt es Stressoren, die das
ja.
vielleicht stützen? Und dann stößt man auf ein ganz weites Feld.
Und ich glaube, also das ist auch so meine Erfahrung, jeder Patient muss da auch ein Stück weit seinen eigenen Weg finden.
Ja.
Also, so, wem kann ich mich wirklich anvertrauen? Also, ob das jetzt, also ich, Ich würde fast die These mal aufstellen, es können drei Patienten mit der gleichen Symptomatik drei verschiedene Wege gehen und gleichzeitig gleichartig aus diesem Schmerz rauskommen, weil das eben der individuell richtige Weg ist. Und ich denke, da gibt es kein, das ist der einzig richtige, sondern für jeden Menschen, der muss so, wie du sagst, der muss in sich reinhören und gucken, wem vertraue ich mich an, wo glaube ich auch selber noch dran, dass es wirklich gut werden kann. Und wenn man das nicht mehr glauben kann, dann ist man in meinen Augen wirklich auf dem falschen Weg.
Das ist ja auch schwierig, dann das dem Patienten beizubringen. Und man kann diese Kette von Diagnostik, wenn der Patient also mit einer Einkaufsplastiktüte kommt, die voll mit Röntgen und MRTs ist, weil er immer wieder hofft,
Weitergeschickt
es
wird,
wird
ja.
jetzt doch was gefunden. Und manchmal wird ja auch heute in der sehr diffizilen MRT-Diagnostik ein sogenannter Zufallsbefund gefunden, an dem man sich dann so festbeißt, der aber wiederum, wenn man dem Patienten sagt, er hat eigentlich keinen Krankheitswert, ja, das ist jetzt, also es ist wahrscheinlich nicht die Ursache. Und da muss man sehr vorsichtig sein. Und in der Reha ist ja auch oft so, man hat dann Patienten, die sind dann, die kommen in eine zweite, dritte, vierte spezielle Schmerztherapie und sind auch sehr ungehalten und keiner hilft mir und meint, sie sind jetzt die letzte Rettung und so.
Ja, und gibt wieder die
Und
Verantwortung
dann,
ab, ne?
genau, und dann muss
Ja.
man dem Patienten sagen, also ich bin jetzt auch einer der Ärzte, wie die Sie bisher behandelt haben, aber wir müssten jetzt mal nach Ursachen forschen. Und dann, naja, jetzt fangen Sie auch schon so an. Und dann ist der Punkt erreicht, wo man sagen muss, brauchen Sie mal ein längeres Gespräch und müssten wir mal Ihr ganzes Umfeld abklopfen und haben Sie Sorgen? Und dann wird aus der Aggression plötzlich fängt da einer zu weinen an, ne?
Ja,
Und packt
natürlich.
dann plötzlich aus. Ja, ich habe zu Hause seit 2 Jahren die Mutter, die liegt im Bett und ich muss die pflegen und ich kann es mit meinem Rücken nicht mehr aushalten. Und dann kommt schon der Verdacht, ist der Rücken jetzt für ihn die Projektionsfläche? Natürlich muss er schwer heben,
Ja.
aber er kann es nicht mehr ertragen, ne?
Genau. Und dann wird
Und
einfach reagiert der
dann
Körper.
ist man an dem Punkt. Und dann kann es passieren, wenn man dann sagt, ja gut, wir müssen da mal schauen, dass wir vielleicht da auch dran arbeiten, ne? Und wenn sie das psychisch belastet, dann ist psychisch raus. Das ist jetzt ein Orthopäde, der denkt jetzt, ich hab's am Kopf, ne?
Ja,
Der
ja, ja,
schickt mich jetzt zum
ja.
Psychiater, ne?
Ja.
Weil sie alle nicht mehr weiter wissen, ne?
Ja. Aber dass das eigentlich ja ein System sein sollte und für uns alle ein System sein sollte, dass wir
Ja.
das, also es gibt doch nie das eine ohne das andere. Es ist doch immer eine Gleichzeitigkeit, die da geschieht.
Genau.
Und dass wir immer noch Patienten haben, die sagen, der nimmt mich nicht ernst, der sagt, das liegt an meiner Psyche. Und wenn das jemand zu mir sagt, dann sage ich immer, denn und wie er sie ernst nimmt. Weil er sagt, da gibt es mehrere Faktoren, die zusammenspielen. Und das sollten Sie als großes Geschenk sehen, dass der Arzt nicht sagt, ich weiß jetzt nicht mehr weiter, sondern sagt, wir brauchen den ganzen Menschen, den wir angucken und nicht mehr die Wirbelsäule, die Schulter, die Sehnenscheide oder wen auch immer. Wir brauchen das ganze System Mensch. Und das ist eigentlich ein Riesengeschenk und da sollten wir auch kollektiv in meinen Augen hinkommen, dass es eben nie darum geht, ich behandle ja auch keine Wirbelsäule in der Physiotherapie. Ich behandle den Menschen an seinem Rücken, aber ich behandle keine Wirbelsäule. Ich behandle auch keine Schulter. Ich behandle die Schulter an einem Menschen. Und deswegen behandle ich den Menschen mit seiner Geschichte, mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Konditionierungen, mit seinen Schmerzen, die er vielleicht auch psychisch trägt. Das ist nie nur isoliert. Und dass immer noch Menschen das nicht zusammenbringen, das erscheint mir fast als neandertalerisch.
Ja, es ist ja letztlich auch so, das klingt jetzt ein bisschen sarkastisch, aber gerade in solchen schwerwiegenden Situationen, die nicht beherrschbar sind, gerade in der Familie mit Pflege, wenn man dann auch, wenn der Patient schon in so eine Art Depression auch rutscht, ne, dann wird die Kompetenz mit am Schmerz, den er da hat, noch schwieriger, ne, weil das für ihn sowieso die ganze Welt schon zur Belastung wird und dann spürt er das wieder noch mehr und dann kommen eben Behandlungsverfahren zum Tragen, an die man sich mit ihm sozusagen heranschleichen muss, damit er nicht verloren geht, damit er nicht sagt, also meint der spinnt jetzt auch noch, der stempelt mich jetzt auch noch zum Psychopathen ab, ne? Was ja
Ja.
aber gar nicht so ist, weil es steckt oft sehr viel dahinter, ob jemand die Kompetenz hat, mit einem Schmerz irgendwie klarzukommen, ihn zu verarbeiten, wenn er nebenher schwer belastet ist, wenn er am Arbeitsplatz gemobbt wird. Und
Ja.
dann kann das so werden, dass der Schmerz so eine Art, das klingt jetzt blöd, aber der Patient flüchtet sich in den Schmerz, um vielleicht auch dann aus der Situation rauszukommen.
Ja. Also, und ich glaube, da braucht es viel mehr Schulterschluss. Also, ich habe jetzt erst wieder zwei Beispiele erlebt, die mag ich wirklich erzählen. Das eine war, ich habe eine gute Bekannte, die in einer Krebsthematik aktuell steckt und eben dann auch zur Chemotherapie muss. Und da ist sie natürlich auch in dem Raum mit sehr vielen Leuten, die natürlich auch viel Schlimmes erleben. Ja, also, die einfach, das ist einfach ein Raum, in dem viel Leid stattfindet. Und dann hat sie halt auch, das ist ja ganz normal, dass dann auch mal ein Psychologe kommt und fragt, wie geht's Ihnen jetzt auch in der Chemo und so. Und dann kam halt dieser Krankenhauspsychologe und hat sie das gefragt und sie sagte, sie kommt gut klar. Sie macht bei mir ein Programm und hat es halt kurz erzählt so. Und dann hat die Ärztin dann auch wirklich wissen wollen, okay, was ich da genau mache und was sie da mit mir macht. Und sie hat dann halt von dem Selbstheilerprogramm erzählt und dann hat sie sich meinen Namen aufgeschrieben und hat gesagt, ich möchte mich da mal genauer informieren. Das ist ja toll, wenn es Menschen gibt, die ja Menschen auf ihrem Krankheitsweg wirklich zur Seite stehen, damit sie damit besser umgehen können. Und ja, da ist jetzt nichts weiter passiert. Also die hat sich jetzt nicht bei mir gemeldet oder so, sondern aber die Tatsache, dass wir einfach merken, hey, wir können das ganz anders kollektiv eigentlich begleiten, das wäre so wichtig, dass wir da viel enger zusammenrutschen. Also alle, die an allen Systemen Mensch arbeiten. Und das zweite Beispiel war jetzt auch noch auch ein guter Bekannter von mir, der immer wieder auch Menschen im Bezirkskrankenhaus besucht, der hat mich gefragt, Miriam, würdest du mal einen Vortrag halten im Bezirkskrankenhaus über deine Arbeit? Es wäre so wichtig, dass die mal hören, dass man doch in der Eigenverantwortung so viel erreichen kann, auch wenn man krank ist. Und dann habe ich gesagt, um Gottes Himmels Willen, auf gar keinen Fall. Und dann hat er gesagt, ja, wieso? Das wäre doch so, die müssten dich hören, die müssten die Hoffnung wiederfinden. Und dann habe ich gesagt, ja, aber schau mal, wenn ich jetzt in ein Bezirkskrankenhaus gehe und erzähle, dass ich als Coach andere Ansätze habe, ich bin keine Therapeutin, also ich bin Physiotherapeutin, aber ich bin keine Psychotherapeutin. Das heißt, ich greife ja die Kompetenz derer, die da arbeiten mit dem Patienten, dermaßen an und sage, ja, stell mich ja hin und sage, hey, ich weiß es besser. Und das kann ich auf gar keinen Fall machen. Und jemand, der in einem Bezirkskrankenhaus ist, der braucht medizinische Betreuung und nicht einen Coaching-Ansatz, der ihm sicherlich als Ergänzung extrem gut tun würde. Aber diese Ergänzung findet ja nicht statt. Also so, und das ist für mich auch so aus meiner Perspektive so ein Blick auf die Welt, wo ich sage, boah, jetzt gibt es so viele Menschen, die wirklich händeringend nach Therapieplätzen suchen, die aber wesentlich schneller rauskämen aus der Therapie, wenn sie einfach eine gute Vorarbeit leisten würden. Also wenn sie schon mal den Part, den sie in Eigenverantwortung auflösen können, auflösen und dann für die großen, schwierigen Themen therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen, dann sind wir alle kollektiv viel schneller durch diese Mühle Psychotherapie durch. Und das findet nicht statt.
Ja, die Palliativtherapie jetzt bei Patienten, die jetzt in einem Terminalstadium, also Endstadium einer Krebserkrankung sind, da hat es ja noch wieder einen ganz anderen Stellenwert. Und da hat
Ja.
sich ja Gott sei Dank auch die
Ja.
sogenannte Psychoonkologie entwickelt, dass solche Patienten eine Begleitung kriegen, weil da ist ja so, ich meine, da ist man damit konfrontiert, ich werde nicht mehr so alt, wie ich mal werden wollte, und wie
Ja.
setze ich mich jetzt mit diesem Leiden auseinander, und das ganze Äußere, was durch die Chemotherapie ja auch wirkt. Und ne, ich habe Kinder, was wird aus denen? Und das
Ja.
ist ja was man früher gar nicht, man hat sich ja eigentlich nur auf die Krebserkrankung konzentriert. Ne? Und das ist ja, da kann man eigentlich jetzt ein ganz eigenen Podcast drüber machen im Vergleich zu den Patienten, die jetzt chronifizierte Schmerzen haben, wo jetzt eben so eine wirklich schwere Ursache nicht vorhanden ist, bei denen die Ursache dort liegt. Wenn man im Umfeld nachgräbt, und in der Reha ist ja auch oft so, wenn man Patienten dann fragt, was haben sie denn schon probiert? Ja, ich habe keine Hoffnung mehr, ich sehe keine Perspektive mehr. Und dann sagt man, haben sie schon mal von spezieller Schmerztherapie gehört? Das wäre eine Perspektive. Ich muss Ihnen aber sagen, da könnte auch ein bisschen Psychologie dabei sein, Umfeldforschung, ne? Wenn man den Schmerzfragebogen vorgelegt bekommt, wird ja gefragt, ne? Wie ist denn Ihr Erleben und was passiert denn da außenrum noch mit diesen Schmerzen jetzt? Und
Ja,
wenn man
genau.
sie da vorsichtig hinführt, dann ist das eine neue Perspektive, wo man eine Schmerzlinderung spürt, wenn der Patient noch gar nicht dort ist. Weil man
Ja,
plötzlich die Schmerzmittel auf der Kurve reduzieren kann.
ganz genau. Das habe ich auch schon so oft erlebt, ne? Wenn dann jemand anruft und sagt, oh, ich brauche einen Termin, ich kann nicht mehr, ich brauche dringend einen Termin. Und ich sage dann, okay, ich kann ihn in 2 Tagen, da kann ich sie noch reinschieben, dann machen wir das. Und dann, wenn der dann nach 2 Tagen kommt, sagt er, wissen Sie, seitdem ich mit Ihnen telefoniert habe, geht es mir schon so viel besser, weil eben dieser Perspektivmoment, so, ah, da wird mir jetzt geholfen, schon so viel Druck aus dem System nimmt, dass man den dann auch ganz anders behandeln kann. Und das habe ich
Genau.
auch schon so oft erlebt, ne? So, und das geht uns ja allen so. Wenn wir eine Perspektive haben, dann können wir ganz anders damit umgehen. Wenn wir keine haben, dann sind wir festgesteckt.
Da unsere Psychologie ist ja sehr, sehr gerissen auf diesem Gebiet. Also letztlich, es gibt ja diesen berühmten Placebo-Effekt, ne? Also Patient hat starke Schmerzen, der hat hohe Dosis und man hat jetzt Sorge, ne, gibt mir noch was und dann gib mir mein Placebo, ne? Und viele Patienten sagen ja, das ist jetzt Betrug, ne? Also der tut jetzt so. Wenn wir das jetzt an uns selber ausprobieren, also man wird nachts im Bett wach und hat starke Kopfschmerzen. Und dann steht man auf, es ist 2 Uhr, und dann muss man in die Küche latschen und geht zum Medikamentenschrank und dann holt man eine Ibu raus und dann wirft man die ein. Und
Ja.
wenn man ehrlich ist, also es ist jetzt nicht bei extrem starken Schmerzen, aber einfach mal so als Beispiel, banal, Alltagsbeispiel. Dann schleppt man sich wieder zurück ins Bett und man hat jetzt was getan.
Dann
Und
lässt man los.
man wird in einer Zeit, viele von uns werden in einer Zeit einschlafen, wo dieses Ibuprofen noch im Magen liegt. Wir müssten vielleicht halbe Stunde, dreiviertel Stunde, ne? Aber oft geht es schneller und das Gefühl, das ist jetzt habe ich was gemacht, auf Deutsch, ich habe eine Perspektive, ich bin selbstwirksam gewesen. Und das ist ein psychologischer Effekt, der ist nicht zu unterschätzen.
Nein, das ist enorm wichtig.
Genau.
Und da sieht man wieder, was ist der stärkste Muskel im Körper? Das ist der mentale Muskel. Und
Genau.
wenn wir den erstmal wirklich stark machen in unseren eigenen Fähigkeiten und Möglichkeiten, dann können wir auch ganz anders mit all den Situationen, die da kommen, umgehen. Und ich glaube, da sind wir wieder an meinem Lieblingswort, nämlich Resilienz. Und ich wünsche mir nichts sehnlicher, als dass wir alle noch viel resilienter werden, dass
Ja.
wir alle viel stärker werden, auch innerhalb unserer Beziehungen, innerhalb unserer Familien. Und vor allem innerhalb unseres Körpers, so dass wir das System A entlasten, nämlich das kollektive System, indem wir
Ja.
unser eigenes System mal endlich
Ja.
entlasten.
Ja. Und wirklich in eine spezielle Schmerztherapie einzusteigen, ist eine große Herausforderung für den Patienten. Aber schon gut, dann sagen, weil ich schaffe das sowieso nicht und jetzt auch noch das und jetzt soll ich auch noch in meiner Psyche da rumrühren und alte Sachen ausgraben. Aber es ist schon so, die Patienten gehen dort auch nicht raus und haben nie wieder Schmerzen. Aber sie haben andere Perspektiven. Und letztlich, man muss sich halt vorsichtig dahin begeben mit dem Patienten. Und das ist wieder eine Zeitfrage. Und da hat man wieder in der Reha bessere Chancen wie in der Gutmedizin. Und welche Chancen hat ein Hausarzt da, ne, wenn draußen alles voll
Oh,
sitzt? Das ist halt
das ist irre.
einfach schwierig, ne?
Ja.
Aber da steckt sehr viel Potenzial drin. Und in den letzten 10, 20, 30 Jahren haben wir da auch ganz viel gelernt. Und wenn man sich in die spezielle Schmerztherapie reinsetzt, sieht man ein Feld, was sich da auftut. Aber es ist halt wieder auch das Wirtschaftliche und das Alltagspraktische, was dann auch wieder mit bewältigt werden muss. Ja.
Thomas, was für ein nährendes und ja, lebendiges Gespräch war das jetzt hier wieder. Wir haben uns über so viele Themen unterhalten, die aber wie alle wieder in einen Fluss führen, nämlich den eigenen Körper, die Verbindung zum eigenen Körper, den Umgang mit diesen schweren Situationen im Leben. Und da möchte ich dir an dieser Stelle ganz großes Danke aussprechen. Ich glaube, das ist für viele Menschen eine große Hilfe. Wenn Sie Menschen im Umfeld haben, die mit Schmerzen umgehen müssen oder ja, gerade gerade herausgefordert sind, das zu tun, das vielleicht auch einfach mal als Perspektivwechsel zu hören. Das wünsche ich mir sehr, dass dieser Podcast einfach weiter geleitet wird, empfohlen wird, dass es einfach zu den Ohren kommt, die es brauchen, um wieder in ihrer Kraft anzukommen. Das wünsche ich mir sehr. Ja.
Wichtig ist ja, dass man keinen Tunnelblick entwickelt, ne? Also wenn man einen Patienten mit chronischen Schmerzen behandelt, dann kann der trotzdem mal eine Blinddarmentzündung haben, ne?
Ja.
Oder er kann an der Wirbelsäule trotzdem was haben, was spezifisch ist, ne? Eine Metastase von einem versteckten Karzinom, ne? Das ist zwar selten, aber man muss
Aber es passiert.
trotzdem immer wieder über das Feld hinaus schauen. Und die Patienten haben ja dann immer leicht so einen Stempel, ne? Auch der schon wieder, ne? Und da muss man dann auch wieder vorsichtig sein. Und so ist das Ganze halt einfach nicht so einfach, wie man denkt.
Ja. Ich danke dir, Thomas. Ich wünsche uns jetzt einen wunderschönen Tag noch und allen, die zugehört haben, und freue mich sehr, wenn wir uns wiedersehen, lieber Thomas.
Vielen Dank auch dir für
Bis
heute.
ganz bald. Danke dir.
Tschüss.
Tschüss.